I'll tell Adama that you're there to be my eyes and ears. He'll hate it. He'll think you're my spy and try to freeze you out of decision making. But he'll accept it. And I want you to stay in CIC throughout the attack. Stay with Adama. I will call you directly, and when I have you on the line and you hear me give the command to execute Case Orange, you are to signal the Marines to terminate Adama's command. Starting with Adama.
Hallo und herzlich willkommen auf dem... Nee, warte mal. Wo sind wir denn? Auf dem? Ich sag immer auf dem, aber in dem? Aber doch,
jetzt
in
kommt
dem.
Jetzt kommt noch, was du sagen willst. Im Podcast? Auf der Battlestar?
Im Bahnhofskino Galactica. Aber das Bahnhofskino ist ja das Bahnhofskino und die Galactica ist weiblich. In der Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie, hallo.
Du dachtest jetzt nicht, dass da noch was kommt. Du hast damit gerechnet, dass ich sage, mach's doch mal.
Ich habe kurz geschlafen.
Ja, nein, wir haben so wenig Zeit. Deswegen muss das jetzt drin bleiben. Wir sprechen über Staffel 2, Episode, Folge 11, Resurrection Ship. Die Wiederauferstehung oder Wiederauferstehung zu Deutsch, Teil 1.
Ja. Ja. Die Auferstehung, okay. Ja. Das Auferstehungsschiff, fände ich, hätte jetzt auch nicht schlechter geklungen.
Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das rausgelassen haben, aber naja, gut. Doch, ich glaube, ich weiß warum, aber das wäre ein Spoiler für die nächste Folge.
Ah, okay, gut.
Womit ich die nächste Folge für dich schon mal so halb gespoilert habe. Aber vergiss das einfach, was ich gerade gesagt habe. Wir sprechen spoilerfrei über Battlestar Galactica, das haben wir vorweggeschickt, weil es gibt sicher immer wieder Leute, die sagen, ja, jetzt steige ich ein, genau in dieser Folge und höre Bahnhofskino Galactica zum allerersten Mal. Also wir sprechen spoilerfrei über die Serie. Ich habe sie bereits gesehen, Britt-Marie noch nicht. Und wir verraten gar nichts über zukünftige Folgen, sondern sprechen immer nur bis zur aktuellen. Aber wir blicken natürlich auch zurück. Also wer gar nichts erfahren will über vergangene Folgen, der ist hier auch verkehrt. Aber na, wir reden nicht über die Zukunft, sondern über das Hier und Jetzt. So. Mhm. Und Feedback gerne an galacticapodcast@gmail.com und ansonsten gibt es auch einen netten patreon.com-Link in den Shownotes, wo ihr uns unterstützen könnt, damit wir werbefrei und unabhängig bleiben können. So, gut, ne? Habe ich jetzt gleich mal so zu Beginn rausgehauen.
Sehr gut.
Weil damit Leute nicht wieder sagen können, ich habe das nicht nur einmal gelesen in meinem Leben, sondern teilweise auch mit Jahren Verzögerung wiederholt, dass Menschen sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass ihr ja irgendwie komplett unkommerziell arbeitet und dass man euch ein bisschen unterstützen kann mit einer kleinen Spende. Und ich sagte, ja, ich sag's ja nur jede Folge, aber ich glaube, den Teil skippst du einfach.
Deswegen, das war jetzt sehr pädagogisch wertvoll, es an den Anfang zu setzen.
Genau. Wir hatten gerade Mid-Season Break. Wir sind jetzt im Januar 2006. Regie und Drehbuch Michael Reimer, Story wiederum Anne Coffell Saunders, die auch das Drehbuch zu Pegasus verbrochen hatte, der letzten Folge vor dem Mid-Season-Break. Und es sei mal hier der Vollständigkeit halber erwähnt, dass am 6. Januar 2006 auch Battlestar Galactica mittlerweile in Deutschland gelaufen war, und zwar bei Premiere. Damals noch.
Ja,
ja. Also auch deutsche Zuschauer kamen dann damals in den Genuss der Serie. Ich glaube, es sollte noch 2 Monate länger dauern. Ich glaube, im Frühjahr März 2006 startete das Ganze auch bei RTL 2. Aber na gut. Womit fangen wir an? Grundsätzliche Gefühlslage zur aktuellen Folge. Wie hat es dir gefallen?
Gut. Ich war halt super neugierig, weil ich ja letzte Woche die Folge so gut fand und jetzt unbedingt auch wissen wollte, wie es weitergeht, weil die ja letzte Woche auf einem Cliffhanger endete.
Ja.
Und ich dachte, oh, ja, so. Und dann fiel uns aber irgendwie auf, als wir weiterguckten, dass wir irgendwie vergessen haben, ein Stück Handlung letzte Woche irgendwie zu besprechen, weil wir so in diesem Cliffhanger drin hingen sozusagen. Hm. Und ich dachte, hä? Okay. Und ich muss aber auch sagen,
ja,
ich habe das geguckt und dachte, ich raff das nicht. Also, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich verstehe Dinge auch nicht, weil ich einfach nicht konzentriert genug schaue.
Mhm.
Aber ich glaube, also ein Teil dieser Handlung, die ja uns quasi dann jetzt in diese zweite Folge, in diese Resurrection-Ship-Folge jetzt rein katapultiert hat,
ja,
im wahrsten Sinne des Wortes, die haben wir vergessen zu besprechen. Wobei, es ist im Halbsatz ja abgefrühstückt. Also, es wurde halt einem zylonischen Mutterschiff hinterhergejagt.
Ja.
Und,
das sind diese Base-Stars, die so krakenartig aussehen. Genau,
und Kara sollte jetzt eben, also Starbuck sollte mit der Blackbird halt quasi hinterherfliegen und versuchen, die Base-Star auszuspionieren, beziehungsweise die Flotte, die da eben mit dranhängt. Also das war auch ein Teil der Story, auf die die Folge endete, ja, über die wir gar nicht geredet haben. Und das ist ja eigentlich jetzt der Teil, der uns jetzt auch in den Anfang von dieser Folge reinführt. Ja,
es ist auch immer, ich möchte nicht sagen, es ist eine komplette Beiläufigkeit, aber ich habe dann auch noch mal in die, also der Ablauf der Ereignisse war bei mir folgender und wahrscheinlich auch gar nicht so unähnlich wie bei dir, aber ich habe dann wahrscheinlich eigene Schlüsse daraus gezogen, nämlich ich gehe doch mal zu Pegasus zurück und gucke mir die Folge nochmal an, drittes Mal. Weil wie konnte ich das verpassen? Ich starte eben Resurrection Ship Teil 1, sehe das Previously On und da wird eben relativ ausführlich, werden da die Szenen gezeigt, in dem der eben Kane und Adama darüber reden, dass eben, dass sie diese Base da ausfindig machen müssen und zerstören müssen und so weiter. Und dann eben noch die Szenen zwischen Lee und Kara, der sagt, ich habe keinen Bock, diese Mission zu fliegen, mach du das doch, mach du die Fotos. Ich denke mir so, stimmt, das war auch in der Folge, darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Ja, aber weil halt auch einfach so viele andere Dinge gleichzeitig stattgefunden haben, die wichtiger waren auch. Aber
ja, schon.
Ja, ist schon richtig. Also
ich halte die auch immer noch für wichtiger. Ich bin vollkommen bei dir, aber ich glaube, für die ersten 10 Minuten dieser Folge sind diese beiden Szenen sehr, sehr entscheidend.
Absolut, ja, richtig.
Sie nicht erwähnt.
Und als Zuschauer oder Zuschauer, als Zuhörer sitze ich dann manchmal da und denke mir, ihr habt da nicht drüber geredet, wie kann man da nicht drüber reden? Ja, kann halt mal passieren.
Ja, ich glaube auch weil es auch die Wichtigkeit der Mission nicht so klar war von Kara, aka Starbuck.
Ja, das stimmt.
Und die wird ja auch dieses Mal erst so richtig klar, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir eben so eine zylonische Base da sehen und die habt die ganzen Raider um sich schart und dann da losschickt und ach, es kommt zu einem Weltraumkampf und ich möchte nicht sagen gähnen, aber sowas haben wir schon jetzt 2-3 Mal gesehen in der Serie. Aber das coole Neue ist ja eben dieses Resurrection Ship. Und das wird ja auch erst hier offenbart gezeigt.
Naja, einmal wurde uns ja schon das Bild gezeigt.
Stimmt,
In der Folterszene oder kurz bevor die Folterszene dann losging, weil ja dann der Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Namen Thorn, sind Schall und Rauch, gefragt hatte.
Der ist jetzt tot.
Ja, aber der hat ja gefragt, was das ist und ob sie weiß, was das ist und so. Aber da sie ja nichts dazu gesagt hat, wussten wir, es muss irgendwie wichtig sein, aber ja.
Ja, man sieht es auch zum ersten Mal in so einer richtig coolen Form, weil ich muss sagen, die visuellen Effekte sind das bis hierhin Beste, was ich in der Serie gesehen habe. Die sind wirklich cool. Also als dieses Tarnschiff da durch das Resurrection Ship und daran vorbeifliegt, dachte ich schon, wow, die haben anscheinend ein paar neue PCs dahingestellt bekommen, damit sie das irgendwie alles ein bisschen besser rendern können. Das sah schon sehr, sehr cool aus, finde ich.
Was mir nicht so klar war, dass die Blackbird sich so tarnen kann. Also wir wissen ja, dass sie zwar aus diesem neuen Kunststoff außen Teile hat, aber dass es sich dann komplett tarnen kann, das ist mir neu. Also irgendwie so.
Nee, das kann sie nicht. Es ist keine Cloaking-Device. Ist jetzt nicht wie bei der Enterprise. Und also, sie kann sich nicht unsichtbar machen. Also,
okay,
sie
dann habe ich es doch richtig verstanden.
Nee, sie quasi reflektiert kein Licht. Also sie ist quasi unsichtbar, genau. Es ist so ein Carbon-Mix. Das wird ja einmal kurz wirklich nur erwähnt. Da wird nicht genau drauf eingegangen, was sie genau für Material. Die sagen, glaube ich, Carbon Composite oder sowas.
Ja.
Und offenbar schluckt das jegliches Licht. Das heißt, wenn man dann im Weltall ist, ist man quasi unsichtbar.
Und dann, du hast mir das, glaube ich, schon mal erklärt. Ich habe nämlich so ein leichtes Déjà-vu. Aber also wie gesagt, ich kam mir ein bisschen doof vor am Anfang dieser Folge, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles nicht mitgekriegt habe. Oder, also, und zwar dieses Spiralending, das dann da im Raumschiff ist, wo Starbuck ja mit dem Schiff drunter weggleitet.
Ja.
Was ist das? Ist das ein Sprungport?
Das Spiralending?
Sieht aus wie ein Fahrradständer.
Ach so.
Also was ist das? Ich habe mich das mehrfach, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und ich glaube, es ist ein Sprungport.
Ja.
Kann das sein, dass die alle, also an entscheidenden Stellen im Weltraum irgendwo Sprungporte aufgebaut haben oder
aha,
so?
Okay, lass uns das bitte mit ins nächste Housekeeping nehmen, denn ich weiß gerade gar nicht, wovon du sprichst.
Wahrscheinlich ist es irgendwas, wo alle jetzt schmunzeln und sagen, die ist doch doof. Aber also ich habe es wirklich nicht verstanden. Oder ist es was von den Zylonen?
Ja.
Oder also was ist das? Und dann war ja auch, was ich auch nicht verstanden habe, also, tut mir leid, das war, wie gesagt, diese ersten
herzlich willkommen alle Menschen,
Minuten,
die zum ersten Mal unser Podcast-Format hören und sich jetzt denken, oh Gott, was sind das für zwei Noobs, die haben überhaupt keine Ahnung.
Ja, aber ehrlich, ey. Naja, weil Starbuck ist ja dann mit ihrem Schiff unter dieser Konstruktion langgeflogen.
Ja.
Und dann plötzlich war sie weg. Ja. Deswegen dachte ich erst, sie ist irgendwo hingesprungen.
Nein.
Und, aber ja, genau. Und deswegen, und dann plötzlich ist sie wieder aufgetaucht. Und ich so, was war das jetzt? Also irgendwie bin ich total verwirrt.
Na, sie oder kann springen offensichtlich, was die normalen Viper-Kampfschiffe nicht können. Denn sonst hätte sie auch gar
also
nicht.
Also vielleicht muss ich mir das alles nochmal noch mal genauer angucken. Aber dann nehmen wir das mit ins Housekeeping, genau. Ja. Ich meine, es war jetzt für die Entscheidendes, also die Entscheidung, die dann daran hängt, war es nicht wichtig.
Ja.
Aber ich dachte
ja.
So, was macht die da?
Ja, ich glaube, entscheidend ist tatsächlich genau sie. Wir sehen ein paar hübsche visuelle Effekte, sie taucht wieder auf, sie bringt die Fotos mit, was auch wiederum so eine herrlich archaische Technik ist. Also im Grunde hat sie eine ganz normale Kameralinse da, Kameraobjektiv installiert und macht eben ein paar Fotos, klicke die Klick. Und ich finde es lustig, einfach nur mal eine Serie zu gucken, die so kurz vor knapp vor der Mainstreamisierung von Smartphones entstanden ist. Ich glaube, 2006 kam auch das erste iPhone raus. Und ich meine, es gab auch schon Smartphones vor dem iPhone, aber es ist so eine Sache, wo ich denke, also immer wenn ich irgendwo jetzt eine Serie, eine Kamera noch sehe, denke ich mir, ach, süß.
Aber ich meine, hier kannst du es natürlich damit erklären, dass die so ausgerüstet sind, weil es halt die Galaktika ist.
Ja,
also
klar.
Die ist ja sowieso oldschool, ja. Und das ist ja der Vorteil dann von dieser Serie. Aber ja, klar.
Ja, es ist auch an anderen Stellen Vorteil. Ron Moore erwähnt das auch in seinem Podcast-Kommentar, dass er zum Beispiel sagt, wenn die da dort stehen, an diesem Lageplanungstisch, also in diesem Einsatzraum,
so hin und her schieben.
Genau, und dann quasi da ihre Mannequin da rumschieben und ihre kleinen Figürchen und dann kommt der von links und der von rechts und dann springen wir hier und da. Er meinte, das würde eben auch in einer Serie, die so technisch super progressiv wäre, gar nicht funktionieren. Er meinte, es ist für das Publikum und für ihn als Autoren echt dankbar, weil so kann man das alles nachvollziehen. Aber natürlich, wenn du jetzt so eine High-End-Zukunftsvision hier hättest, dann wäre das natürlich komplett albern, dass die hier da so Püppchen rumschieben.
Ja, ja.
Figürchen rumschieben.
Aber wie gesagt, für den Zuschauer passt es ja super.
Ja, ja. Ich wollte doch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir, also ich zumindest hatte mir notiert und vergessen, es zu erwähnen, hier, dass wir wiederum sehen hier Folter quasi als Plot-Device in Pegasus, was wir eben auch schon mal hatten in Flesh and Bone, ist glaube ich auch die Folge in der ersten Staffel. Und ich bin ein bisschen so hin und her gerissen, weil ich auch nicht weiß, ob es dazu verbindliche Aussagen gibt von den Showrunnern. Aber ich frage mich, ob es die Art und Weise, wie hier Folter gezeigt wird, auch eine Art von, ist es ein Anknüpfen an damalige Serientrends, also oder auch mit Blick auf die US-Politik, wir haben Guantanamo Bay kurz erwähnt und ähnliche Anstalten, wo mutmaßliche Terroristen und Kriegsverbrecher eben gefoltert wurden, um irgendwie Informationen aus denen rauszukriegen. Oder eben auch anknüpft an andere so Serientrends gerade, weil 24 war natürlich voll von Folterszenen. Das war schon mittlerweile der Gag der Woche, wen foltert Jack Bauer diese Woche. Und die lief ja auch damals sehr, sehr erfolgreich in der dritten oder vierten Staffel. Frag mich eben, ob die daran anknüpfen oder das eben kritisieren durch die Art und Weise, wie sie es zeigen. Weil Battlestar sagt ja anders als 24 zum Beispiel, Folter bringt dich nirgendwo hin. Die Sharon wird gefoltert, Gina wird gefoltert, bringt dir gar nichts. Bringt dir erst was, ne, wenn du mit den Zylonen redest und lieb zu ihnen bist. Ja. Von daher denke ich mal Letzteres. Ich hoffe mal, die sind einfach ein bisschen...
Ja, so habe ich es nämlich habe ich auch empfunden, aber ja.
Haben einen etwas humaneren Blick auf, nicht nur auf die Menschheit, sondern auf humanistischeren, wollte ich sagen, auf Zylonen, ja. Genau, das der Vollständigkeit halber. Ansonsten, ich glaube, die Eckdaten haben wir durch.
Ein, oder?
Genau, die Namen sind auch bekannt hinter der Folge, muss gar nichts dazu sagen. Und wir starten mit der ersten, im weitesten Sinne, ersten Hälfte der heutigen Folge. Da passiert Folgendes: Die Viper-Staffeln der Galactica und Pegasus verharren in Angriffsstellung, als Starbuck mit dem Tarnschiff mit der Blackbird von ihrer Erkundungsmission zurückkehrt. In Absprachen mit Roslin wird ein Waffenstillstand zwischen Commander Adama und Admiral Kane ausgehandelt und die Hinrichtung von Hilo und Tyrell aufgeschoben. Roslin sagt Adama, er müsse Kane töten, bevor sie die Flotte gewaltsam übernimmt. Starbuck wiederum findet in Kane eine Alliierte, die ihr die Rückkehr der Caprica zur Rettung der Überlebenden ermöglichen will. Und Starbuck noch dazu zum neuen Captain der Viper-Staffel, der Pegasus ernennt.
Ja.
Bei dem Wort Viper-Staffel bin ich jetzt zweimal gestolpert aus folgendem Grund, weil ich nicht weiß, ob es der richtige militärische Terminus ist, ehrlich gesagt. Weil ich habe in früheren Zusammenfassungen, glaube ich, Viper-Flotte geschrieben, aber das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, die reden immer von Squadron
Staffel,
oder Squad.
Ja.
Und ich habe es mal mit Staffeln übersetzt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Oh, ich hätte Squad jetzt auch mit Staffel übersetzt.
Okay, cool.
Oder wir können einfach von Viper Squad sprechen.
Ja.
Das ist mir schönes Denglisch. Schönstes Denglisch. Welcome to 2026.
Oder Squad und Staffeln kombinieren und Squaddeln sagen.
Viper Einheit? Ich weiß es nicht.
Viper Squaddeln.
genau.
Ja.
Ach ja. Naja,
soweit,
also. Sie ist jetzt die neue Keck.
Ja.
Das ist. Ja, also wir hatten ja schon mal drüber diskutiert, warum denn Lee der Keck ist und nicht Starbuck.
Ja.
Und
Nepotism,
weil ja auch immer gesagt wird.
Ja,
weil sie auch immer, es wird ja auch immer gesagt, sie seien ja von den Leistungen her so gleich und Ja, aber
muss, Entschuldigung, müssen wir das doch diskutieren, wenn du so Caras Reaktion...
Nein, müssen wir nicht, haben wir damals auch schon gesagt, dass wir darüber nicht diskutieren müssen. Und deswegen finde ich es aber jetzt interessant, hier einfach mal so einen Umkehrschluss zu sehen. Mhm. Und ich meine, wenn Starbuck was nicht drauf hat, sorry, liebe Starbuck, ich muss es leider so sagen, dann ist es Führungsqualitäten. Also sorry, aber... ja.
Be careful what you wish for. Ja, richtig. Ja. Ich dachte mir auch, einerseits ist es natürlich cool für sie, andererseits unterstreicht es eben auch nochmal die, sagen wir mal, Kanes konsequentes Scheitern bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit so als Führungskraft, also die entweder die völlig falschen Leute befördert, auch gerne mal jemanden exekutiert, die völlig falschen Prioritäten setzt. Also die hat wohl wahrscheinlich ihre Qualitäten irgendwo, wahrscheinlich ihre Unnachgiebigkeit, ihre Härte und einfach auch ihre Autorität, die sie auch sehr gut ausstrahlt und vermittelt, aber so, also die trifft ja auch immer die falsche Entscheidung. Und
für
also ich glaube,
ganz kurze Sekunde habe ich gedacht, sie bereut es ein bisschen, weil, also aber wirklich nur für eine Sekunde, und zwar, es gibt diese eine Szene,
Kane,
wo sie in den
Lockbüchern,
Kane,
okay.
Wo sie also, wo Kane am Ende, wo sie in den Logbüchern liest.
Ja.
Und dann so zögert und dann ist es so komisch geschnitten zwischen Adama, der die Logbücher liest, und zwischen ihr, der die Logbücher liest, sodass ich auch kurz nicht wusste, welche Logbücher von wem gelesen werden. Es war so, aber sie hat ja dann wohl, so habe ich es verstanden, Adamas Logbücher ja gelesen. Und da hat sie ja gelesen, wie jemand in der gleichen Situation anders gehandelt hat. Also weil, wir haben ja auch hier eine zivile Flotte, die mit dranhängt. Sie hatte auch eine zivile Flotte, die mit dranhängt. Und die haben halt konträre Entscheidungen getroffen.
Ja.
Und sie hat halt jetzt plötzlich vor sich Logbücher, die ihr zeigen, wie es auch hätte gehen können. Mhm. Ja. Und da habe ich wirklich gedacht, dass sie, weil dann hat die Kamera so in ihr Gesicht reingezoomt, da wurde es auch auf groß und so, und dann dachte ich, okay. Und dann hat man kurz in ihrem Gesicht so gesehen, also etwas, das ich als Zweifel gedeutet hätte.
Ah, okay, cool.
Wo ich kurz gedacht habe, vielleicht sitzt sie da jetzt so ein bisschen und sagt sich, okay, so hätte es auch laufen können. Und jetzt ist sie aber natürlich committed, weil wenn man einmal den Pfad eingeschlagen hat, den sie eingeschlagen hat, dann kann man da auch nicht zurück, ja. Also da gibt es keine Reue oder irgendwas. Und dann musst du es durchziehen. Und ich meine, sie zieht es ja dann auch durch. Aber ich weiß nicht, ob ich das so überinterpretiert habe. Aber das war wirklich eine ganz kurze Szene, wo ich dachte, sehen wir da vielleicht ein bisschen Reue? Und dann wird es aber wieder sehr schnell sehr antagonistisch. Und ich finde es halt schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, wenn die Bösewichte oder die antagonistischen Charaktere, wenn die nur so also One Note sind, nur so schwarz die ganze Zeit, dann ist es langweilig. Ich fände es spannender, wenn sie grau sind, wenn da einfach auch so ein bisschen, man auch ein bisschen Verständnis plötzlich hat für den Bösewicht.
Ja.
Dann macht es mehr Spaß.
Ja,
aber na gut.
Ja.
Und was hier natürlich auch ist, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich muss hier kurz mal den Feministin rausholen.
Na klar.
Es ist natürlich wieder eine böse Frau. Na klar. Also ich meine, grundsätzlich finde ich es ja gut, dass wir hier Rollen also anders besetzt haben als im Original. Dass es Rollen gibt, wo man sagt, okay, wir setzen hier bewusst auch eine weibliche Schauspielerin ein, die entgegen dem steht, was wir vorher im Original gesehen haben.
Mhm.
Aber an manchen Stellen hätte man sich das vielleicht auch nochmal überlegen sollen. Weil hier haben wir dann wieder ganz klassisch einen weiblichen Bösewicht.
Ja.
Und weibliche Bösewichte, ich meine, das ist ja so der klassische Trope. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu weit die Klammer aufmache.
Mach mal
aber,
bitte.
Ja, aber ich meine, die böse Stiefmutter, hallo, Hänsel und Gretel, Hexen, whatever. Also ich meine, es hat ja eine riesenlange Tradition. Und hier haben wir dann auch wieder die böse Frau. Ja, also ich finde es ein bisschen zweideutig, sagen wir so. Also mindestens mal. Naja, so, Punkt.
War ein guter Punkt. Hättest du auch gerne das noch weiter ausführen können, weil ich ehrlich gesagt dir da auch relativ weit mitgehen würde. Ich finde auch, angesichts der Tatsache, dass wir eben hier schon sehr viel komplexere Figuren gesehen haben, die bei denen wir uns auch nicht immer ganz sicher sind, sind das jetzt gute, böse oder irgendwo dazwischen? Das trifft auf einige zu, das traf auch für Rosalind zeitweise zu, das trifft für Bolter immer zu, dass wir hin und her gerissen sind zwischen, oh Gott, der Schuft, ach, irgendwie macht das doch gut.
Also, eigentlich ist das schon charmant.
Und Rosalind ist ja auch so eine Figur, die einfach nur durch ihre Besetzung auch, durch ihre, dass auch wieder so ein Klischee mütterlicher Art erstmal sympathisch wirkt, aber dann immer knallharte Entscheidungen trifft, bei denen man auch denkt so, wow, auch in dieser Folge, ich meine, wir werden gleich darüber reden, wo sie dann sagen, so, oh, Okay, interessant. Ich finde auch, sie ist ein bisschen einseitig, sie ist sehr einseitig gezeichnet. Will heißen, ich habe keine Zweifel an ihrer Kompetenz und an ihrer Autorität. Mhm. Das habe ich ja bereits erwähnt. Ich finde, daran mangelt es auch immer so negativ gezeichneten Star Trek-Admirälen immer oft so ein bisschen. Dass man immer denkt, wie verdammt nochmal sind die überhaupt in ihr Amt gekommen? Die sind ja totale Noobs. Das würde ich ehrlich gesagt bei Kane nicht bezweifeln. Also ich glaube, die ist schon super kompetent in dem, was sie da tut. Und die kann offenbar also eine große, tausende Mann und Frau starke Crew anführen. Das hat sie ja bewiesen. Aber ja, sie ist schon eine sehr, sehr eindeutige Bösewichtin. Da gibt es nicht so viel Grau, finde ich auch. Und man macht sich da auf Seiten der Serienschaffenden ein bisschen einfach, indem man sagt, wir besetzen das mit einer Frau, mit Michelle Forbes. Und die ist eben, also wird nur dadurch vielleicht ein bisschen softer oder ein bisschen ambivalenter, komplexer. Weil es eben eine Frau ist, ja. Also wenn das jetzt ein mittelalter Typ wäre, dann würde man sagen so, boah, ey warum erschießt er da aber den nicht sofort? Also.
Ja, genau.
Deswegen, ich gehe da mit. Es ist ein bisschen einfach, ein bisschen billig vielleicht, aber unabhängig davon, ich finde die Folge mega gut. Ich finde die ganzen Stretch hier von Episoden super gut, ehrlich
gesagt. Du hast ja also gesagt beim letzten Mal, dass du findest, dass die drei Folgen, die jetzt am Stück kommen, also Pegasus und jetzt die zwei Resurrection Ship Folgen, dass das für dich mit zum Besten gehört in der Staffel. Und ich bisher...
Ja, auch schon die Folge vor Pegasus, ja.
Ah ja, und bisher bin ich auch echt begeistert. Also das, bisher habe ich sehr viel Freude dran. Ich war sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, ich mag auch das episodenübergreifende Erzählen, diese längeren Handlungsstränge. Der jetzt zu Beginn, die Nachwehen des Attentats auf Adama und dann die Reise nach zur Erde und Caprica, nicht zur Erde, nach Caprica und Kobol. Das wurde ein bisschen lang im Zahn, muss ich ganz ehrlich sagen, so gegen Ende. Da dachte ich so, aus den sieben Folgen hätte man vielleicht auch vier machen können. Aber das liegt auch an meiner persönlichen Antipathie gegenüber solchen Figuren da wie Sam Anders, den sie da treffen, also der Typ, der hier mit Kara, mit Starbuck da ein bisschen Ball spielt. Und ich dachte, aber gut, dazu ein andermal.
War das ein Euphemismus? Sie spielen ein bisschen Ball. Ja,
die spielen mit Sicherheit auch Ball noch nach Feierabend. Oh Gott, ist das schlecht. Ich habe gerade gesagt, das ist alles so billig. Ja.
Ja, also in dem Moment, in dem ich kommentierte, sagte ich, schlecht, hättest du vielleicht gelassen.
Und ich finde, das hier ist tatsächlich sehr, sehr effizient erzählt. Also da ist wirklich kein Fett dran. Ich habe ja bereits erwähnt, aus der vorherigen Folge Pegasus mussten sie mit viel Mühe und Not eine 45-Minuten-Folge rausschneiden. Hier hatten sie ein bisschen mehr Luxus der Zeit, weil das hier ursprünglich auch mal dieser Zweiteiler als eine Folge konzipiert war und sie dann einfach so eine erste Schnittfassung gesehen haben. Mhm. Okay, wir sind schon bei 60 Minuten plus, das geht nicht. Und so haben wir eben Szenen zwischen Adama und Roslyn hier, der bei ihr am Bett wacht. Oder nochmal ein Zielgespräch zwischen Hilo und Tyrell. Und das sind eben tatsächlich, oder wir sehen auch nochmal Sharon wieder, die operiert, die behandelt wird von Dr. Kottl. Mhm. All das sind Szenen, von denen Ron Moore sagt, die waren ursprünglich gar nicht da drin in dieser Folge. Und gerade das sind so die besten Momente.
Ja, weil da atmet die Folge wirklich. Also, dass man ihr dann wirklich auch Luft gibt zum Atmen mit diesen Szenen. Und dann sind das aber auch wirklich, also dann sind dann auch Szenen drin, zum Beispiel die Szene zwischen Roslyn und Adama, wie sie da halt am Ende also von der Folge jetzt hier, wie sie da liegt und er kommt dann ja quasi an ihr Krankenbett. Mhm. Das auch, hat auch so ein bisschen was. er kommt halt an ihr Krankenbett und eigentlich müssten sie sich ja hassen, aber sie haben sich ja dann quasi wieder versöhnt und jetzt sind sie aber doch wirklich sehr versöhnt. Das ist dieses, haben wir ja schon drüber geredet, dieses ständige Hin- und Herschwenken mit dem Pendel, weißt du? Also mal sind sie Feinde, mal sind sie irgendwie Verbündete und so. Und jetzt sind sie wieder Verbündete. Und aber da, finde ich, hat man auch die Brillanz der beiden Schauspieler gemerkt. Also diese kurze Szene fand ich, die war so wahnsinnig gut geschauspielert. Also auch nur mit so Blicken und als sie sich an den Händen nehmen, also Adama ihre Hand halt so tätschelt, also der Kranken auf dem Sterbebett und so.
Ja,
und also es war super. Es war richtig, richtig gut. Und dadurch gewinnen halt die Charaktere auch total viel.
Ja.
Also, und dass Roslyn und Adama gute Szenen miteinander haben, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber dass auch zum Beispiel mal Lee und Starbuck mal wieder eine Szene gegeben wird, eine gute und so. Und übrigens, Starbuck finde ich auch, das fand ich auch so lustig, als sie keck ist, hat sie ja diese Uniform an, also diese dunkle. Und ich dachte so, das ist so ein bisschen so auch das Klischee von, jetzt ziehen wir uns auch mal ordentlich an und legen die Härchen zurecht und so. Also, es war schon so ein bisschen. Ja.
Ich ja. glaube, dass da hat einfach der Look von Admiral Cain so ein bisschen auf sie abgefärbt. Damit ja, sie wahrscheinlich ja, auch ja. gemerkt haben, okay, das ist quasi eine ideologische Verbündete, die hat auch hier und da die gleichen Ziele. Und noch dazu, klar, gibt es immer den coolen Job, den ich schon immer haben wollte. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, so im Umkehrschluss muss sie auch ein bisschen was zurückgeben und ein bisschen sich rausputzen. Ja.
Ich frage mich tatsächlich, also ich bin ein bisschen überrascht davon, dass gerade Starbuck, die ja eigentlich doch nachweislich ein Problem mit Autoritäten hat, ganz generell, wenn sie diese Autoritäten nicht kennt. Also ich sag mal, Adama kennt sie ja.
Ja.
Die also ein Problem mit Autoritäten hat, dass sie so positiv reagiert auf Kane. Und ich könnte mir vorstellen, wir sehen es ja jetzt hier schon mit Starbuck, dass eventuell dann in späteren Staffeln vielleicht noch sie Entscheidungen trifft, die sehr diskussionswürdig sind, sag ich mal. Weil aktuell läuft sie ja als gute Figur.
Mhm.
Aber wenn sie weiterhin solche Entscheidungen trifft, dann kann es ja auch ganz schnell kippen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir von der Figur noch irgendwas zu sehen bekommen, was dann sehr, sehr fragwürdig wird in den Entscheidungen.
Ja,
aus was auch immer motiviert, muss man dann sehen, ob es religiöse Gründe sind, familiäre Gründe, was auch immer. Und in der Diskussion mit Adama, also mit Lee Adama, sagt sie dann ja auch, wir können ja eh nichts machen. Sie hat die Befehlsgewalt. Aber seit wann unterwirft sich denn eine Starbuck? Also ich meine, wie oft haben wir sie schon gesehen, dass sie gegen den Strich gearbeitet hat, dass sie irgendwie ja auch, dass sie Schiffe geklaut hat und weggesprungen ist, dass sie Missionen gemacht hat, die nicht irgendwie freigegeben waren und so.
Ja.
Und jetzt plötzlich unterwirft sie sich?
Ja.
Also schwierig, sehr, sehr schwierig.
Ich finde das Wort Unterwürfigkeit ein bisschen.
Ja, oder dass sie jetzt plötzlich sich den Militärstrukturen beugt.
Aber das tat sie ja bisher auch schon tatsächlich. Sie wusste ja schon letztendlich,
also bedingt.
Aber sie kennt die Hand, die sie füttert. Und bei aller Vertrautheit mit Lee und Commander, mit William Adama, quasi Vaterfigur für sie, wenn es dann hart auf hart kam und es dann wirklich heißt, du machst das und das, hat sie es dann eben dann auch so gemacht meistens.
Naja.
Ja. Ich meine, klar, immer unter viel Gemotze und immer Serenität, ein serenitentes Kind. Aber sie hat es gemacht. Und ich glaube, für mich funktioniert das ganz gut. Ich habe tatsächlich aber auch, das ist eher so ein Kritikpunkt an der Art und Weise, wie die Serie produziert ist, leider, die hatten ja auch nicht wirklich eine andere Wahl, ist, dass diese Szene, in der ihr eben Kane sagt, oh, was hier, zurück nach Caprica und die Widerstandskämpfer hier befreien, gute Idee, dann können wir doch auch gleich überhaupt den ganzen Planeten zurückerobern. Die funktioniert nur so richtig gut, wenn man eben die Langfassung der vorherigen Folge gesehen hat, in der eben quasi halb Kara, also Starbuck, mit derselben Bitte schon an Rosalind und Adama rantritt und die eben sagen, nee, dafür haben wir nicht die Ressourcen und die Zeiten, das machst du mal nicht. Und wenn Menschen die Serie nur im Fernsehen gucken, dann kennen sie diese Szene ja gar nicht und deswegen wirkt das dann eben auch nicht so wirklich nachvollziehbar, weil ich dann wahrscheinlich diese Szene gucke und denke, der hätte ja auch einfach vielleicht mal Adama fragen können. Aber,
stimmt, ja.
Ich meine, da sind wir jetzt im Vorteil, wir haben die Langfassung gesehen, aber ich habe auch drauf geblickt und dachte, na, also dramaturgisch ist es eigentlich nicht so cool, wenn man es jetzt nur im Fernsehen guckt und sich nicht das DVD oder Blu-ray-Box-Set holt, wo dann eben die Langfassung drauf ist. Aber
ja.
Das nennen wir nun mal hier so nebenbei erwähnt. Aber wie gesagt, also da sind wir, glaube ich, einfach ein bisschen andere Auffassung. Für mich ist das nachvollziehbar. Ich überlegte gerade doch, natürlich, ich fragte mich gerade, warum kommt sie überhaupt mit Kane ins Gespräch, weil die ist eben in der Hierarchie so weit oben und sie gar nicht mal so weit oben, Starbuck.
Naja, weil sie ja zu neuen Keck erklärt, oder?
Das ist doch genau. Und sie hat eben auch die Fotos geholt. Das war eben auch ganz wichtig. Und offenbar ist Kane total besessen davon, von der Idee, das Resurrection Ship
zu zerstören. Und wir haben ja die letzte Folge auch damit geendet, dass Lee ja in dem anderen, also in der anderen Viper war, oder nicht Viper, in dem anderen Schiff zusammen mit dem eigentlichen Piloten ja von Kane, also mit dem Keck von Kane, wo ich mich ja auch gefragt habe, was passiert jetzt mit Lee? Und wir sehen es, er wird entwaffnet und quasi abgesetzt. Also es war dann relativ antiklimaktisch. War so, ja, gib mir deine Waffe und ciao.
Ja, das ist ein bisschen, ich habe dafür keine gute Erklärung innerhalb der Story. Ron Moore erwähnt in seinem Audiokommentar, dass der Schauspieler leider nicht mehr verfügbar war. und man deswegen, also ihn da relativ, glanzlos raus. Also
ja, aber
Stinger,
ich meine, was hätte man aus dieser Szene noch machen können? Höchstens noch ein Lee, der kämpft, aber ich meine, das wäre ja lächerlich gewesen.
Nee, es geht doch nicht genau. Also er meinte, er hätte tatsächlich, Stinger heißt die Figur, den Namen des Schauspielers kenne ich leider nicht. Das ist eben der Daddy's Boy gesagt hat in der vorherigen Folge zu. Und man hätte da wohl noch gerne ein bisschen mehr draus gemacht, aber er meint, das ist einfach ein produktionszeitiges Problem gewesen, weil der Schauspieler nicht mehr für für eine neue Folge zur Verfügung stand. Da hätte man eben dann einfach nur noch die paar Einstellungen, die man von ihm hatte, hätte nehmen können, wo er da in seiner da im Raumschiff sitzt, und das war es dann eben. Deswegen taucht er auch nicht mehr auf. Und wenn man da genau so genau hinguckt wie du, stellt man sich natürlich die Frage, was ist jetzt mit dem?
Ja, sowieso. Also wie gesagt, ich hatte ja meine Probleme mit dieser Anfangsszene. Die wird ja dann im Grunde auch aufgelöst. Also gut, Starbuck kommt mit diesen Bildern zurück, aber die wird ja im Grunde auch nur dadurch aufgelöst, dass ja dann irgendwie, also
ja, durch einen dummen Zufall eigentlich, dass sie genau in dem Augenblick wieder auftaucht. Also ja.
Genau, und dann ja auch Kara irgendwie so, ja, wir sind alle hier freundlich, wir sind alle hier Freunde miteinander und so, lass uns Freunde sein. Ja, aber ich dachte so, what? Ja, na gut, okay.
Also ich hab, ja, du hast recht, ich finde die, also ganz nüchtern betrachtet aus so einem Story-Level echt, echt schwierig, weil ich verstehe die ganzen Psychospielchen mit, nicht mit, bringt euch in Stellung, wir greifen an, nein, wir greifen noch nicht an, wartet noch eine Sekunde und dann schießt immer so aneinander vorbei und dann immer Cat und wie sie alle heißen, Hotdog und hier, bla bla, sie kommen näher, er hat mich fast touchiert und ich denke mir so, ja, was passiert da eigentlich gerade? Ich verstehe nicht, was da passiert. Und dann einfach nur durch einen dummen Zufall Deus Ex Machina gleich taucht eben Kara aka Starbuck wieder auf und hat das, es gibt große Verwirrung, was ist das? Genau, die gucken auf ihr Dreadis, auf ihr Radar und denken, das ist ein zylonisches Kampfschiff und so weiter. Und einfach nur durch eine größtmögliche Verwirrung wird dann die Szene aufgelöst und gesagt, okay, momentärer Waffenfrieden durch Rosalyn ausgehandelt. Aber ich habe auch dabei gedacht, also kritisch auf die Szene geblickt, ja, das ist, ja, also nicht so rundum befriedigend für mich.
Ja, aber war dann okay, aber es war ein bisschen holperig.
Ja, dieses Abrunden mit, als sie wieder auftaucht hier und den Funkspruch dadurch sagt, I'm friendly, we're all friendly, let's all be friendly. Ich finde das super süß. Ich vielleicht auch nochmals Katie Sackhoff ist. Und ich bin einfach ein Fan.
Sehr gut. So. Ja, und die Aufnahmen, die wir dann zu sehen kriegen, wir kriegen ja das Schiff zu sehen, klar. Hm? Aber da sind ja auch Kopien von Six drauf. Ja. Und das, oh, okay, wow. Sieht schon krass aus. Und
für damalige Zeit sicher gut getrickst.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ja tatsächlich die Szene mit Rosalyn und Adama ja dann, wo ich so dachte, what the fuck?
Ja.
Also Rosalyn überrascht mich immer wieder. Mhm. Die hat so einen, ich weiß nicht, ob man da von einem Rückgrat aus Stahl reden kann oder so. Also die hat so einen grausamen, oder ich weiß nicht, grausam ist das falsche Wort, aber so einen harten irgendwie Zug, der dann manchmal durchkommt. Also wie zum Beispiel auch, also wie gesagt, ich bin immer noch davon schockiert, dass sie die Zylonen einfach aus der Luftschleuse geschmissen hat.
Ja.
Das ist so, what? Und hier ja genauso, dass sie dann einfach sagt, ja, dann lass uns Kane doch einfach umbringen. Also ich sehe sonst keine Alternative. So, what? Mhm. Also ich meine, gut, natürlich erst kommt die Verhandlung zuerst haben wir einen Waffenstillstand, aber eigentlich ist der Plan ja dann, okay, ich sehe da keine Alternative, außer, dass wir sie halt ausschalten und damit absetzen.
Ja.
Da denke ich mir auch so, hallo? Also da glaube ich, ich weiß nicht, ich erwarte das eher von Adama, weil der ja wirklich auch so als alter Militärhaudegen, der zieht die Sachen durch und so, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, im Vergleich von Rosalyn und Adama ist Rosalyn diejenige, die so Sachen doch eher straighter durchzieht als ein Adama. Adama hat tatsächlich, ich finde, das hat man bisher auch gesehen und auch im Direktvergleich mit Kane, ist er doch immer derjenige, der immer wieder diplomatisch versucht, Leute zusammenzuholen irgendwie.
Ich verstehe Rosalyn nicht, muss ich aber auch, glaube ich, gar nicht. sie hat auch eine Szene, über die wir in Pegasus, glaube ich, nicht gesprochen haben, aber sie erwähnt ja kurz, dass Kane komplett die Kommunikation mit ihr verweigert. Da gab es ja noch nicht mal irgendwie einen Versuch. Sie meinte, sie lasse die Pegasus genau anfucken und wolle mit Kane sprechen und Kane sagt, ich habe keine Zeit, ich will nicht mit dir reden, wie auch immer.
Ja.
Und ich glaube, sie schätzt die Lage besser ein in dem Fall als Adama, weil sie eben komischerweise, weil sie genau in diesem Kamikaze-Modus ist, in dem sie jetzt ist, in dem sie sagt, okay, ich habe noch 2 Wochen, lass es 3 sein, ich muss jetzt noch meine Schäfchen ins Trockene bringen und jetzt Sachen gerade biegen und offenbar funktioniert der diplomatische Weg ja gar nicht. Weil sie natürlich auch sieht, wie Kane quasi darauf reagiert, wenn sie sagt, okay, momentärer Waffenfrieden und blickt ihr wahrscheinlich in die Augen, denkt sich, okay, nee, der ist nicht zu trauen. Ich keine Ahnung, wie ich da handeln würde. Ob ich das, ich meine, das ist auch nicht die Maßgabe für Rosalind als Figur, ob sie spannend ist oder nicht oder nachvollziehbar, aber ich finde es spannend, weil ja auch ich meine, die Geschichte gibt ihr ja auch recht, letztendlich. Sie hat ja auch recht. Ja,
das macht es auch spannend für den Zuschauer, weil man bei Rosalind immer nicht so richtig abschätzen kann, was kommt jetzt. Also von ihr kann dann auch durchaus mal eine überraschende Lösung kommen, sagen wir mal.
Ja, schon, aber letztendlich ist sie, glaube ich, die. Drei Minuten nach Ende dieser Aufnahme wird mir einfallen, ah shit, ich habe ein Gegenbeispiel. Aber ich glaube, sie lag letztendlich immer recht mit allem, was sie in letzter Konsequenz entschieden hat. Ich meine, man kann über Dinge natürlich anderer Meinung sein und sagen, okay, wenn sie jetzt den Zylonen nicht in die Luftschleuse irgendwie in einen sicheren Tod oder zylonischen Tod oder Jenseits, wie auch immer die das nennen, geschickt hätte, hätte sie ihn ja auch, weiß nicht, einfach einbuchten können, wir hätten ihn nie wieder gesehen. Aber immer wenn es darum ging, strategische Entscheidungen zu fällen für die Flotte oder den Teil der Flotte, der gerade hier unter ihrer Fuchtel steht, als sie da diese religiöse Anführerin war und entmündigt als Präsidentin, hat sie eigentlich immer die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, ist aber vielleicht auch der Politiker in ihr irgendwie. Kann sein, ja. Und positiv, aus der Sache hier natürlich, aus dieser Diskussion heraus, kommt ja dieser Waffenstillstand, der ja dann auch dazu führt, dass Hilo und Tyrell ja zumindest nicht hingerichtet werden. Also das ist ja das Wichtigste
momentan
eigentlich.
Momentan nicht, ja.
Ja, naja, also okay, gut.
Ja, okay. Ja.
Sie sind halt weiterhin eingebuchtet, aber gut.
Ja, und dürfen noch ein bisschen über ihre Gefühlslage sprechen. Ich lese mal den zweiten Teil der Handlung vor, weil wir eh all over the place schon gerade sind und schon längst den Abschnitt verlassen haben.
Ich bin so ein bisschen gesprungen.
Nee, überhaupt nicht. Und zwar, was sonst noch so passiert in der Flotte? Die gefangene Zylonin Gina bittet Balter, sie zu töten. Sie erzählt von ihrem Spionageeinsatz auf der Pegasus vor dem Angriff auf die 12 Kolonien und dass sie auf dem Resurrection Ship nach ihrem unvermeidbaren Tod hätte wiedergeboren werden sollen. Also sie war quasi als Spionin stationiert auf der Pegasus und dachte, na gut, am Ende schießt mir eh jemand in den Kopf und na, dann war es das, ich downloade und uploade wieder. Balter gibt diese Information an Kane und Adama weiter, die hierdurch und auf Basis der von Starbuck gemachten Fotos der zylonischen Flotte einen Angriff planen. Die Details erspare ich mir jetzt mal. Nachdem Tyne Erfahrung bringt, also aber der Plan ist nachvollziehbar, sage ich mal, aber es ist so ein bisschen mit, wir springen da hin und dort und dann kommen die von links
und
die von
außen. Ja, und wir schieben noch ein paar Figuren auf dem Raster hin und her, genau.
Nachdem Tyne Erfahrung bringt, dass Kane für den Tod und die Entführung hunderter Zivilisten verantwortlich ist, befiehlt er Starbuck, seine Widersacherin nach dem Einsatz umzubringen. Also Adama befiehlt er Starbuck, doch Kane hat Ähnliches mit Adama vor. Und auf diesem Beat enden wir.
Ja.
Das ist militärischer Sprech oder entlehnt aus Apocalypse Now, habe ich mir jetzt angelesen bzw. angehört von Ron Moore. Es kann natürlich auch beides sein. Diese Phrase Terminate Command ist wohl 1:1 ein Dialogzeile, die Harrison Ford eben Martin Sheen gegenüber sagt in Apocalypse Now. Harrison Ford hat ja eine kleine Szene in Apocalypse Now zu Beginn. Und er soll ja, also Martin Sheens Figur Colonel Kurtz, gespielt von Marlon Brando in Apocalypse Now, umbringen. Und das sei wohl quasi 1:1 dem entnommen. Ich dachte, die sei zweideutig, ehrlich gesagt, eine Zeit lang. Also weil die redet ja mit ihrem CO, mit dem First in Command, mit Fisk heißt er, glaube ich, Kane, und sagt so, sende deine Marines rüber und dann terminate his Command. Und ich dachte, weiß der jetzt, was gemeint ist? Aber davon ist auszugehen, dass er weiß, was gemeint ist. Er soll Adama umbringen, ja.
Das ist total lustig, weil man da so ein bisschen auch den Referenzrahmen sieht, den ich habe, Also eigentlich bin ich ja ungefähr gleiches Alter wie du. Das heißt, mir hätte dann auch sofort sowas wie Apocalypse Now oder so einfallen sollen. Aber wenn ich so Militärsprech höre, denke ich immer so an Ego-Shooter und so. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber sonst treffe ich da nicht so häufig drauf auf so
Wie vorhin Phrasen. Schon bei dem kurzen Austausch zu Viper Squadron oder Squad.
Ja,
ich habe von Militärsprech auch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja. Wenn wir kurz, also wir haben ja eingestiegen mit die gefangene Zylonin Gina, redet mit Balter. Ich frage mich, warum sie plötzlich so offenherzig sich, also mit ihm alles, ihm alles erzählt. Das war so, also dass sie mit ihm spricht. Das kann ich jetzt noch irgendwie nachvollziehen. Er versucht ja auch ihr Vertrauen zu gewinnen und so weiter. Wobei ich ganz ehrlich, nachdem ich so lange gefoltert wurde, egal in wessen Gefangenschaft ich jetzt bin, würde ich niemandem trauen. Hm. Also weil sie ist ja, auch wenn Bolter sich deutlich humaner verhält, immer noch in Gefangenschaft.
Ja.
Also sie ist ja nicht rausgelassen worden oder so. Und dass sie also mit ihm spricht, okay, das würde ich mir gefallen lassen, aber dass sie ihm auch wirklich dann einfach verrät, dass dieses Schiff das Resurrection-Schiff ist und also sie macht da ja wirklich wichtige Informationen zugänglich. Deswegen frage ich mich, ob das vielleicht auch irgendwie Taktik ist. Also ob sie da versuchen, die Leute irgendwie in eine Falle zu locken oder so.
Ja.
Also beziehungsweise warum ist eigentlich die Frage?
Meine Erklärung, jetzt muss ich aufpassen mit Spoilern, aber mein Gefühl, sag mal so, es fällt mir nicht so schwer, weil ich auch keine Detailkenntnis mehr habe der darauf folgenden Episoden. Ich habe die Serie bereits mal gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich weiß en Detail, was genau hier mit jeder Figur geschieht. Deswegen, ich gucke schon hier drauf und versuche mir daraus Dinge herzuleiten. Und meine Herleitung ist, dass sie, ich habe es so verstanden, dass sie auch will, dass das Resurrection Ship quasi das Wiederbelebungs-, Wiedererwachungs-, Wiedergeburt, wie nennt man das? Wiederauferstehungsschiff.
Ja, Wiedergeburt.
Genau,
ja.
Wiederauferstehungsschiff zerstört werde, weil sie nicht mehr leben wolle. Ihr ursprünglicher Gedanke war ja, sie würde dort wiedergeboren. Und jetzt war meine Auffassung nach dieser ganzen Foltererfahrung und der Erkenntnis, dass Menschen so grausam sind und was sie da widerfahren ist, dass sie einfach nicht mehr willens sei, jetzt auch wiedergeboren zu werden. Und sie aktiv will, dass dieses Schiff zerstört wird.
Aber so ergibt das richtig Sinn.
Ja.
Weil ich meine, suizidale Tendenzen nach Folter, hallo, Textbuch, okay.
Ja, ja, und die normale Konsequenz wäre ja tatsächlich, dass sie da irgendwann dann jemand jagt, tatsächlich dann die Kugel in den Kopf und dann wacht sie mit all diesen Erinnerungen in einem anderen Körper wieder auf. Und
ja,
darauf hat sie, glaube ich, keinen
Bock. Aber ich meine, es ist natürlich ist das eine so wichtige Information, weil de facto das ja bedeutet, wenn das Resurrection-Ship halt einfach ausgeschaltet wird, dann wird auch einfach automatisch zumindest erstmal die aktuelle Lage vor Ort insofern beeinflusst, als dass ja kein Zylone dann quasi neu auferstehen kann wieder.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass alle Zylonen für immer nicht wieder neu auferstehen können, aber das bedeutet, dass dort direkt vor Ort erstmal die Lage eine Erleichterung erfährt, dadurch, dass dann eben nicht die ganzen Zylonen nachrücken können.
Ja, ja, so habe ich es auch verstanden. Das Resurrection Ship existiert, damit sie quasi so eine mobile Wiederauferstehungsstation.
Ja, wie so eine mobile Erste-Hilfe-Einheit oder so.
Genau, weil es gibt
und auch offensichtlich noch, ja auch überall, also nicht nur hier, sondern über, also generell gehört das mit zu dem
im Außeneinsatz, ja. Ich glaube, es wird nicht genau erwähnt, wo, wie weitreichend das ist, aber sie können natürlich, sie haben auf dem zylonischen Heimatplanet natürlich auch, so habe ich es verstanden, die Möglichkeit, diese Kopien zu erschaffen. Aber
genau,
nicht
genau.
Mobil.
Und ich habe nämlich auch mitbekommen, und das ist quasi so eine mobile Einheit, die mitgeschickt wird und die es aber mehrfach auch gibt. Also das ist nicht das einzige Resurrection-Schiff, das da draußen rumgeistert, aber es ist natürlich das, das jetzt für die Situation vor Ort wichtig ist. Genau.
Ja. Was hatte ich mir noch notiert? Rosalind hat auf ihrer Tafel an Bord der Colonial One die Zahl der Überlebenden erhöht. Das sind jetzt, glaube ich, so um die 2000 mehr, Pi mal Daumen. 49.604 steht da. Ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl vorher im Kopf, aber da stand irgendwas mit 47.000.
Ja, also das ist natürlich dann die Crew der,
Pegasus,
oder?
Ja, ja, genau, genau. Immer hat sie daran gedacht. Ich finde es auch ein schönes Detail, was sie auch in jedem einzelnen in den Opening Credits immer wieder verbraten, dass sie ab die Zahlen nennen, wie viele Überlebende gerade noch bekannt sind, ja. Überhaupt finde ich diese, ich weiß nicht, ob Battlestar die ersten waren, aber so diese leicht variierten Vorspänner, ich habe oft so den Eindruck, das ist so ein Phänomen der letzten 10, 15 Fernsehjahre. Also das erste Mal, wo es mir richtig auffiel, war eben Game of Thrones, so Anfang der 10er Jahre, dass eben jede Staffel einen eigenen Vorspann hatte, wo dann eben auch die neuen Königshäuser auch dazu kamen und so und Burgen, die noch in der einen Staffel existierten, nun plötzlich als Ruinen zu sehen waren in der nächsten Staffel. Aber das ist eben auch schon quasi so ein Vorläufer dieses Trends, ich glaube, den man heute mittlerweile sehr viel häufiger zur Anwendung bringt, ja.
Cool.
Die ganze Sache mit, okay, ihr von wegen Schwarz-Weiß-Zeichnung und Kane und die ist ja so eine plakative Bösewichtin und so. Dieser Colonel Fisk, Der tut mir auch ein bisschen leid, weil ich mag den Schauspieler, aber der ist ja wirklich nur dafür da, oder also fast nur dafür da, um die ganzen schlimmen Geschichten über Kane zu erzählen.
Also vor eigentlich Teil, genau.
Damit
der
Teil,
ist immer, Story, immer wenn die Story irgendwo an einem Endpunkt angekommen ist, muss der kurz herhalten und muss dann kurz mal, und dann aber auch ganz typisch, wie wir es eigentlich ja nicht mögen, er muss dann halt einfach auch alles erzählen.
Ja.
Also dieses Exclamation, weißt du, dieses oh, okay, und dann erzählst du also nochmal und so, ja.
Ja, es
aber ich,
ist, ja.
Ich wollte nur sagen, dass ich bei dem auch nicht so sicher bin, eigentlich mögen wir ihn nicht, aber dann mögen wir ihn doch wiederum, weil also eigentlich ist es ja auch schon, also er steht ja als rechte Hand von Kane mehr oder minder an gleicher Stelle wie Kane, was bedeutet, dass er auch böse ist, so, Punkt. Und wir mochten ihn auch nicht in der Szene mit Tai, weil er sich da ja auch als Idiot herausgestellt hat und so weiter und man das Gefühl hat, der steht auch voll hinter der Mission seiner Chefin. Aber jetzt, in dem zweiten Gespräch mit Tai, wo er ja dann erzählt, dass sie Zivilisten hatten, dass sie gezwungen worden sind, die zu erschießen, weil ja da die Familie entsprechend bedroht worden ist. Ich frage mich auch, ob vielleicht seine Familie tatsächlich auch bedroht wurde. Das wird aus dem Gespräch nicht so richtig klar. Aber dass das offensichtlich doch was ist, was ihm sehr schwer auf dem Gewissen lastet. Schwerer tatsächlich, habe ich das Gefühl, als die getöteten Soldaten.
Ja.
Vielleicht auch, vielleicht auch ist das so ein Militär. Denken, weil wenn du als Soldat dich verpflichtest, nimmst du das Risiko quasi immer in Kauf, freiwillig, während du als Zivilist das eben nicht tust. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, die Zivilisten liegen ihm schwerer auf dem Gewissen und das hatte ich in dieser Szene mit Zeit ganz deutlich und dann dachte ich auch, okay, eigentlich ist das eine arme Wurst. Also da hat
er
mir dann wieder
auch
leid getan.
Ich glaube auch letztendlich. Er ist auch so ganz, also ganz devot, wirft er auch, glaube ich, einmal ein, als die beiden Viper-Squads sich eben gegenüberstehen. Also, vielleicht ist es nicht die beste Idee. Also, es wird kein gutes Ende nehmen. Er ist aber natürlich schon sehr unterwürfig, um mal dein Wort von vorhin zu gebrauchen, gegenüber Kane. Klar, ich würde ihn auch nicht als Baddie bezeichnen. Er ist eher eine arme Wurst. Ich fand ihn noch ein bisschen wurstiger in Pegasus in der letzten Folge. Hier wirkt er fast schon. Nee, ehrlich gesagt, er wirkte härter, ehrlich gesagt, im Pegasus, genau, weil er erzählt ja quasi diese Anekdote, wo sein Vorläufer da eine Kugel ins Gesicht bekam, weil er eben nicht hören wollte und jetzt hat er dessen Job. Und da lacht er dann noch schallend laut los und wegen, war natürlich nur ein Witz. Und ich dachte, und hier, jetzt, als er Tai das erzählt, da wirkt er nicht so richtig happy. Also nicht im Sinne von, den haben wir es gezeigt. Es geht ja darum, dass die zivile Schiffe gefunden haben und auf denen sehr hochqualifizierte Arbeitskräfte waren und gesagt haben, ihr kommt hier mit zu uns. Wir nehmen euch aber auf dem Wege noch all eure Lebensmittel und eure Benzinreserven, Treibstoffreserven ab und lassen euch mal da zurück. Und wer eben nicht mitkommt, dessen Familien werden erschossen. So.
Ja.
Und der Rest, der wird einfach dem sicheren Tod überlassen. Die treiben dann weiter im Raum, ohne Treibstoff.
Ja.
Und als er das erzählt, da wirkt er nicht wirklich glücklich, ehrlich gesagt. Also.
Ja, und das meine ich ja, ich glaube, da ist ich habe hier zwei Sachen. Zum einen, glaube ich, ist da eben dieser Gedanke, wenn du als Soldat getötet wirst und da können wir jetzt drüber diskutieren, wie er das vor sich selber rechtfertigt.
Ja.
Aber dann gehst du ja freiwillig dieses Risiko ein. Also du weißt, wenn du dich als Soldat verpflichtest, auch in Friedenszeiten und so weiter, es besteht immer das Risiko, dass du ums Leben kommst. Und dieses Risiko gehst du freiwillig ein. Und wenn du dann ums Leben kommst, auch wenn das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte ist, ob du jetzt wie hier erschossen wirst von einer Kane oder ob du wirklich in einem Krieg dich befindest oder so.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es für ihn deswegen leichter zu akzeptieren, Soldaten zu erschießen, als Zivilisten zu erschießen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das ist so mein Gefühl oder meine Interpretation. Aber was ich sagen wollte, ist, mit Fisk hast du halt den typischen Mitläufer. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also tatsächlich genau die Art von Mitläufer, die wir ja aus so vielen verschiedenen Situationen kennen. Ich meine, mein Referenzrahmen ist dann natürlich immer der Zweite Weltkrieg, weil man sich ja auch fragt, okay, es gibt viele sehr, sehr, sehr böse Anführer sozusagen, aber es hat ja nur deshalb auch funktioniert, weil so viele einfach nichts gesagt haben, mitgelaufen sind, sich unterworfen haben und mitgemacht haben, ohne eben zu protestieren. Und da ist Fisk halt ganz, ganz typisch.
Ja.
Und das ist das, was wir ja auch zu sehen kriegen. Aber es passt natürlich auch wieder zur Diskussion von wegen, nach 9-11 und auch da eben die Frage, welche Art von Täter sind es, Anführer oder sind es Mitläufer etc. etc.
Ich finde seine Figur ein bisschen schwer greifbar, weil er, wie eben, wenn er mit anderen gezeigt wird, wenn er da Balter zur Zelle von Gina führt oder im Gespräch mit Kane, immer super loyal wirkt und wie jemand, der wirklich happy ist, jetzt auch diesen Job zu haben und der eben auch für seine Chefin über Leichen geht. Und dann, aber wir sehen ihn eben in diesen zwei Teilszenen in Pegasus und hier total angeschickert und offenbar haben die schon ein paar Gläser Schnaps geballert und sind irgendwie auch schon nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Ja. Und da wirkt er eben dann einfach doch nochmal anders. Also ich glaube, ich kann es einfach, weil ich eben diese Szene nüchtern gucke und eben, mir eben nicht vorher da schon irgendwie ein paar Papierchen reinzwischen, bevor ich sowas mit der Folge Battlestar Galactica angucke, denke ich das immer so, oh, wieso erzählt er das alles? Das ist ja total unloyal und also das ist irgendwie, der also sticht seiner Chefin irgendwie ein Messer in den Rücken und erzählt Ty das, weil der natürlich auch weiß, dass Ty damit zu Adama geht und will er das vielleicht insgeheim? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist einfach nur besoffen, um es mal hier klar auf den Punkt zu bringen.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch die allererste Möglichkeit, die er hat jetzt nach einem Jahr oder wie lange sind die jetzt unterwegs?
Ja, natürlich.
Also die erste Möglichkeit, sich vielleicht auch mal also sein Gewissen zu erleichtern, weil wem kann er das denn erzählen?
Ja, natürlich.
Niemandem. Also und deswegen, und das ist das erste Mal und dann bricht das auch alles so aus dem raus, weißt du?
Ja, klar. Ja. Und dieses, wir mussten Zivilisten töten, ist natürlich auch ein ganz klassisches Narrativ in Büchern, in Filmen, überall, wenn es eben um Militärtraumata geht. Also nicht so, dass, ich will damit nicht sagen, dass es sowas nicht auch im echten Leben gibt, aber es ist eben auch ein wirklich klassisches Erzählmuster, so von wegen das Trauma, ich bringe jeden um.
Kriegsverbrechen.
Ich kann 1000 Soldaten in die Brust und meinetwegen auch in den Rücken schießen, aber wenn es darum geht, dass ich einmal zufällig da irgendwie eine Mutti und ihr Kind mitgenommen habe, oh je, nee, das hängt mir bis zum Lebensende
gut,
nach.
Aber ich meine, hier geht es ja auch um das klassische Kriegsverbrechen eben an der Zivilbevölkerung.
Ja.
Aber ich wollte noch sagen,
aber gut, dass wir es mal so benennen. Ehrlich gesagt, ich bin ganz, ganz happy, ne, dass wir es Kriegsverbrechen benennen, weil die Serie macht das ja nie. Also Fisk und Kane und so machen das ja nie. Für die ist das einfach nur total korrekt, was sie da machen, weil wir müssen wir müssen das Militär jetzt stärken und für das Überleben, für das Gemeinsame müssen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und das heißt, wir machen jetzt auch quasi hier so ein, na so, wir suchen nur die Stärksten der Starken raus und dem Rest nehmen wir eben die Treibstoff und das Essen weg und lassen sie sterben. Und das ist natürlich
das Problem ist halt natürlich, dass sich Kane in die Position einer Göttin quasi oder einer Allmacht setzt.
Ja, die halt errichtet alles ein faschistisches Regime um sich rum,
Was natürlich bei Fisk und Ty noch dazu kommt, glaube ich, ist auch, dass Fisk jetzt auch mit jemandem spricht, mit Ty halt, der auf der gleichen Position ist wie er. Also da denkt man sich vielleicht auch, der versteht noch am ehesten meine Problematiken, weil der sitzt genauso wie ich auch zwischen allen Stühlen.
Und hat auch ein Alkoholproblem.
Das auch, aber der muss halt seinem Chef irgendwie gerecht werden und gleichzeitig irgendwie nach unten hin versuchen, die Disziplin zu wahren und so. Also vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Ja.
Also das fand ich gut. Das hat mir die Figur ein bisschen grauer gemacht, sage ich mal.
Wir sehen nicht wirklich, viel von der Beziehung zwischen Ty und Fisk, weil sie eben auch Nebenfiguren sind und sie tatsächlich auch eher dazu dienen, um die Handlungen weiter voranzutreiben.
Also da ist keine wirkliche Tiefe da. Da sind wir uns ja einig. Die sind Plot-Devices im Grunde.
Es ist okay.
Ja.
Ich finde es im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, eben mit gut 40-minütigen Serienfolgen auch einigermaßen gut gelöst. Sie haben den Boden dafür bereitet. Wir haben ja auch in der letzten Folge bereits diesen Ingenieur kennengelernt, Laird, der an Bord der Galactica kommt und quasi der neue Chief wird, als neuer Chief installiert wird. Und wir haben ja diverse Dialogszenen auch mit Kelly und Tyrell und anderen, wo es dann eben heißt, ist der überhaupt Militär? Kennt er sich überhaupt aus? Ja. Nee, eigentlich hat er keine Ahnung und so. Also ist nicht so, dass es aus dem Nichts kommt, dieser ganze
Moment.
Ich
musste aber ein bisschen lachen, als er damals fragte, ist der denn, der ist doch Zivilist, oder?
Ja.
Und dann ja irgendwie, ich glaube Kelly, oder? Die dann sagt, ja, der ist Zivilist und ihm das dann steckt und so. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die gleiche Diskussion hatten wir doch, als die auf Kobol waren und da ja der eine Soldat ums Leben gekommen ist.
Ja.
Und dann ja die Diskussion war, können die restlichen Soldaten, die da jetzt sind, überhaupt es schaffen, die Situation zu bewältigen, weil das sind keine klassischen Soldaten, sondern das sind auch Zivilisten. Ja, also ich meine, war es nicht, wer war das nochmal, die Zahntechnik studiert hat, war das nicht Kelly?
Ja, das ist richtig. Ich glaube auch.
Genau.
Ich musste
und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil hier kommt jetzt Adama und sagt, ist es eine Zivilistin? Und die vorherige Zivilistin sagt dann, ja, der ist Zivilist.
Und ich dachte so, what? Ja, nee, so ist es nicht. Ich glaube, ich finde es lustig, weil ich hatte exakt den gleichen Gedanken auch. Und ich glaube, wir haben es einfach nicht stark genug differenziert. Es ging, glaube ich, damals nur darum, dass es eben keine Soldaten sind. Die sind natürlich alle Militär, weil sie fürs Militär arbeiten. Genauso wie Menschen in der Bundeswehr auch in der Verwaltung oder als Notarzt oder Notärztin arbeiten können. Und so ist das eben. Das heißt aber noch nicht, dass sie im Dienst an der Waffe irgendwo geschult sind, obwohl wir damals darüber spekuliert haben. Nein, sind sie nicht. Und ich glaube, darum ging es. Aber natürlich ist Kelly auch Militär, weil sie fürs Militär arbeitet.
Also dann ist sie definitiv noch näher dran als der richtige Zivilist.
Ja, aber drücke eine Waffe in die Hand und natürlich hat sie keine Ahnung, was sie damit machen soll.
Ja.
Jetzt mittlerweile schon,
Aber da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ja, es ist, also der Boden ist dafür bereitet, weil wir eben diesen Zivilisten kennenlernen und natürlich der auch schon so auf eine Art und Weise eingeführt wird, bei der wir uns fragen müssen, was ist denn mit dem los? Komisch, weil er eben auch sagt, von welchem Schiff kommst du? Und dann sagt er, die Scylla ist das, glaube ich. Und wie war das denn so? Und er tut es ab mit, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, in der letzten Folge mit, ach ja, es ist eine lange Geschichte, wir müssen alle unseren Job machen. Und da gehen wir,
den kann ich, genau, ich finde, den kann man halt auch so schlecht einordnen. Ja. Aber nachdem wir jetzt die Hintergrundgeschichte kennen, ist ja klar.
Ja, ja, ne, der könnte, ich dachte auch, weil die alle so mies sind von der Pegasus, was all die wir kennenlernen, dachte ich auch, okay, das ist auch ein weiterer Baddie. Und der spielt ein doppeltes Spiel.
Der hat vielleicht sogar die tragischste Geschichte überhaupt. Also ich meine, am Ende ist das tatsächlich einer von denen, dessen Familie auch erschossen wurde.
Ja,
es sind ja
sicher
zwei Familien komplett erschossen worden.
Ja, ich glaube, das wird schon recht eindeutig suggeriert, dass er tatsächlich, also ja, seine Frau und seine Kinder wahrscheinlich nicht mehr sind. Trotzdem hält er die Klappe. Na gut. Auf jeden Fall so, dass so die Szene zwischen Ty und Fisk ganz, ganz wichtig natürlich, weil Adama noch einen Grund braucht, um das umzusetzen, was ihm Rosalind befiehlt oder empfiehlt, nämlich Kane zu töten. Und ich finde damals erste Reaktion darauf mit irgendwie so, sind denn alle verrückt geworden? Sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. So von wegen, jetzt gehen sie alle durch. Und natürlich nach der Sache mit Ty und dem zweiten Gespräch dann mit Rosalind da im Bett, auch total süß, wie da Adama ihr die Träne da wegwischt.
So. Ja, und ich muss ja dann aber auch schmunzeln, sie macht ja dann noch so Scherze, so, ach, so ein neuer Körper, wäre doch nicht schlecht. Und er so, ja, ich habe dich auch immer schon als Blonde gesehen. Und ich dachte so, oh mein Gott, war das auch ein bisschen Flirten?
Ja, ja.
Naja, aber auf jeden Fall dachte ich so, oh, das ist doch mal eine interessante Story, das wäre eine interessante Plotwendung. Ich kann ja immer noch nicht so richtig dran glauben, dass Rosalind wirklich sterben wird.
Ja.
Und die Frage ist natürlich aber, wie kommen wir da drum herum? Und wenn sie jetzt einfach, wenn ihr Bewusstsein jetzt einfach in einen neuen Körper transferiert werden würde, wäre schon irgendwie geil. Aber natürlich jetzt nicht unbedingt in Six. Das ist natürlich
Richtig, das wäre merkwürdig.
Ja, aber die Idee fand ich ganz, ganz spannend. Und dann habe ich mir aber überlegt, geht das überhaupt mit einem menschlichen Bewusstsein? Wahrscheinlich eher nicht. Und aber das wäre doch mal eine spannende Wendung gewesen. Ich frage mich ja auch, theoretisch, Rosalind sterben zu lassen, wäre natürlich der ultimative Plot, wie sagt man, Höhepunkt.
Ja.
Also da könnten sie halt richtig schön draus was machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, nachdem sie jetzt auch so lange aufgebaut haben, einfach so über die Klinge springen lassen. Das wäre so viel verschenktes Potenzial. Die Frage ist natürlich dann aber, wie alternativ sie dann geheilt werden wird. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, also ich meine, es muss ja dann eine Wunderheilung geben oder so. Ob das dann auch mit der Religion irgendwas zu tun haben wird oder so. Naja, also, mal gucken.
Ja, du solltest dir diese Fragen alle stellen. Das muss ich sie dir stellen. Das macht es für mich immer einfacher, weil ich finde es so blöd, am Ende jeder unserer Podcast-Folgen zu sagen so, lass mal spekulieren. Was denkst du denn hier?
Genau.
Also, das war eine so meine Befürchtung, als wir diese Reihe hier gestartet haben, dass es am Ende darin mündet, dass ich dann der Dude bin, der alles weiß vermeintlich und du bist eben diejenige, die gar nichts weiß. Wir beenden jede Folge mit der 20-minütigen Frage und keine Antwort-Session. So von wegen, Britt-Marie stellt all die Fragen und ich sitze da und denke mir, hihihihihi, wenn du wüsstest. Aber gut, stell sie dir selber die Fragen, da muss ich einfach nur sagen, kein Kommentar.
Kein Kommentar, ja genau. Ja. Nee, aber okay, also das war auf jeden Fall eine sehr schöne Szene zwischen Adama und Rosalind. Ja, und jetzt dann, endet ja die Folge mehr oder minder auf dieser Diskussion zwischen Kane und Fisk, die ja dann quasi ihre eigenen Mordkomplott schmieden.
Ich würde nicht sagen, dass es eine Diskussion ist. Ich glaube, er wird das schon machen, oder? Oder gibt er ihr?
Soundboard, okay.
Ich glaube, ich fand das ich fand es echt cool. Die Montage ist cool, dass es eben so gegengeschnitten ist. Ne? Mhm. Also das Gespräch zwischen Dharma und Starbuck, das hat natürlich auch nochmal Geschmäckle, dass er ausgerechnet die Frau, seine treueste Alliierte, so im unter den Kampfpiloten, also neben seinem Sohn, damit beauftragt, das zu tun, weil wir eben ja vorgesehen haben, dass sie Kara Starbuck sich mit Kane eigentlich vielleicht sogar ganz gut versteht, ne? Mhm. Oder ihre Entscheidung vertraut. Und das eben so in dieser Montage, also das fand ich wirklich super, dass diese beiden Dialogszenen so ineinander geschnitten sind und dass man eben auch sieht, wie die darüber reden, wohin während sich Kane so in militärische Floskel zurückzieht, so von wegen execute this command with extreme prejudice oder so, sagt eben, da haben wir einfach zu Kara und dann bringst du sie um. Ja. Dass eben Mensch bleiben. Ne?
Also. Ja. Und apropos Mensch, ja. Zwischen Hilo und Tyrell menschelt es auch kurz.
Ja.
Was sagen wir zu der Szene?
Ich bin nicht ganz sicher, dass sie da sein muss. Ich finde gut, dass sie da ist. Ich finde, also es gibt so ein paar Sachen, die streng genommen nicht da sein müssten. Auch Sharon wird von Dr. Cottle untersucht und
ja,
Dharma darf
so.
Sich nochmal entschuldigen,
Cottle, stimmt,
und Verzeihung bitten.
Ja, ja.
Also ich fand, Cottle ist total super in der Szene, weil er eben sagt so, weil ich weiß nicht, ob es Dharma sagt oder irgendeiner der Leute, der mit ihm da ist, so, ja, das war so irgendwie so suboptimal, wie das gelaufen ist. Und dann sagt eben Dr. Cottle, das war unmenschlich.
Ja.
Und dann entschuldigt sich eben da aber auch und ich fand das sehr hübsch. Aber genau wie die Hilo und Tyrell-Szene in der Zelle, wo dann Lee reinkommt und sagt, ich bringe euch mal auf den neuesten Stand, könnte man streng genommen sagen, die müssen nicht da sein, weil sie jetzt wirklich nicht so sehr auf die Handlung, auf die Story einzahlen. Aber ich habe mich darüber sehr gefreut, ja.
Ja.
Dass die beiden nochmal so einen Moment
Ich fand es auch interessant, dass wir auch ein bisschen was von dem inneren Kampf von Hilo mitbekommen, weil er ist ja doch sehr schnell von du bist kein Mensch zu du trägst mein Kind in dir und ich bin loyal, treu und vielleicht auch ein bisschen verliebt in dich gegangen. Das ging mir alles ein bisschen sehr zügig. Und dass er jetzt aber auch eben über seine inneren Konflikte spricht und sagt, ja, und jetzt ist sie aber tatsächlich, also ich bin verliebt in eine Frau, von der ich weiß, sie ist keine Frau. Und also sie ist kein Mensch und sie trägt mein Kind quasi in sich. Und da ist auch eine Loyalität von mir natürlich da. Und ich fand es dann aber auch spannend, sehr bezeichnend, diesen Satz an Tyrell, als er meinte, und du kannst es dir leisten, nicht gebunden zu sein an sie. Also das ist eigentlich eine Erleichterung, weil ja Tyrell doch eigentlich bisher immer so ein bisschen sein gebrochenes Herz oder seine Wunden geleckt hat. Und jetzt aber dann Hilo sagt, ja, sei froh drum, dass du nicht an sie gebunden bist. Und dann dachte ich mir so, oh, okay, wow. Das ließ dann auch tief blicken, was Hilos Gefühlswelt anging.
Ja,
Gebraucht hätten wir die Szene nicht, nein. Aber ich fand ganz gut, dass mal so ein kleiner Einblick in die Figuren uns gegeben wurde.
Sie ist nicht zwingend, aber sie hilft ja schon weiter. Das heißt, genau, ich will da auch nicht zu streng sein und sagen, die ist im Grunde nutzlos oder redundant, ist sie ja nicht, weil die bringt die Figuren schon weiter. Vielleicht brauchen wir einfach einmal von Hilo diesen Moment, in dem er eben sagt, ja, weißt du, das ist jetzt, hört sich jetzt alles hier so alles so dandy an, dass es irgendwie, dass die Zulodin mal ein Baby kriegt und für mich passt das schon, aber ich selber bin irgendwie auch manchmal daran dabei zu denken, ich werde selber hier verrückt. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir von Tyrell erfahren, dass er eben zumindest sich jetzt vornimmt, mit Sharon auch abzuschließen und sagt, ich muss sie gehen lassen.
Wie gesagt, dass er das ja immer noch nicht so richtig gemacht hat, finde ich eigentlich überraschend.
Ja,
ist halt so.
Ja, gut, er hat ja offenbart vor 2 Folgen, dass sie heiraten wollten und dass er quasi sogar die Flotte zurücklassen, also die Galaktika zurücklassen wollte, also seine Existenz aufgeben wollte in der jetzigen Form. Und also das war wohl doch mehr als so ein Fuck Buddy bei der Arbeit. Weiß
ja,
wie nett
casual,
man das?
Casual ja. Date, genau. Ja.
Casual Date ist vielleicht ein bisschen netter als Fuck Buddy. Tyrell und Sharon, die Fuck Buddies. Nein, natürlich. Also da war wohl doch ein bisschen mehr hinter, ja. Aber ehrlich gesagt, ja, es sah nicht danach aus. Deswegen, also ich glaube, für uns als Publikum, ich bin ja auch vollkommen bei dir, oft auch immer so eine Beziehung, auf die ich zurückblicke und denke, ja, wirklich, Tyrell, hängst du so an ihr? Aber anscheinend, ja. Also.
2 Sachen noch, und zwar.
Ja, ich habe auch nur eine Sache, ja.
Okay, also der Plan, der uns da ja gezeigt wird, der jetzt in der nächsten Folge dann hoffentlich ausgeführt wird, der ist schon sehr risikoreich.
Ja.
Okay, vielleicht ein Tick zu risikoreich? Fragezeichen.
Ja, Es klingt für mich nach einem Plan, der in der Theorie sehr gut funktionieren kann, unter der Voraussetzung, dass eben auch die Zylonen genauso handeln, wie sie es vermuten.
Aber, gut, aber also das war das eine. Und das zweite, glauben wir, dass Kara tatsächlich Kane umbringen wird? Weil ich meine, der Befehl von Adama, ja, schön und gut. Aber die Frage ist auch so ein bisschen, wo Karas oder Starbucks Loyalität dann ja liegt. Also eigentlich ja bei Adama, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Starbuck ist für mich gerade so ein bisschen so ein Fragezeichen.
Ja, ich kann dir das ja nicht beantworten,
nein,
weil
aber ja, das ist eine Frage, die sich stellt, vielleicht.
Genau, und die Serie zum jetzigen Zeitpunkt ja auch nicht beantwortet, weil das endet ja auch relativ offen. Ich kann mich jetzt auch, ich meine das einfach so, das Letzte, was wir von Katie Sackhoff als Starbuck ist, sehen, ist, dass sie ihn da ziemlich entgeistert anguckt und sagt, was?
Genau.
Und das war's, das ist der Beat, auf dem dann diese Folge endet. Von daher, ja, wir wissen es ja nicht in dem Moment, ja.
Gut. Was hattest du noch?
Ich wollte zumindest noch mal, damit wir uns nicht wieder den Vorwurf nicht so hoch machen müssen, damit wir irgendwas vergessen, hier den kurzen Moment mit Six und Balter in dem Loft am See da nahe Vancouver.
Ah, okay.
Weil das den Head Palace, also dieses verglaste Loft von Balter, in dem er mit Six redet, den haben wir auch schon länger nicht gesehen. Und ich finde jetzt die Szene ehrlich gesagt wenig bemerkenswert. Ich finde nett, dass wir da nochmal reingucken, dann kommt auch wieder dieser typische Score, dieses Ich mag es nicht so und ich finde es lustig, dass eben Ron Moore auch im Audiokommentar dezidiert sagt, ja, wir sind alle ein bisschen müde von diesen Szenen und ich glaube, die haben auch ihren Zweck erfüllt. Und da trifft sich sehr ganz gut, dass dieses Loft sehr, sehr teuer ist und dass sie auch wohl draußen irgendwelche Sachen gebaut haben und der Highway repariert wurde und so weiter und die Vermieter immer mehr Geld wollten. Und da hat er gesagt, okay, aber wir müssen noch mal einmal so eine Szene hier drin machen, damit es quasi so als, um das Ganze abzurunden. Weil da habe ich mich schon gefragt, warum sind wir hier? Also wir sind damit Balter
sagt,
aber
da es ja alles in seinem Kopf ist, habe ich mich das überhaupt nicht gefragt. Nee, der kann ja überall hinspringen.
Das ist schon richtig, genau. Warum sind wir hier? Nur um es, glaube ich, ein bisschen visuell interessanter zu halten und damit Balter auch mal veräußerlichen darf, dieser Platz ist langweilig, ich langweile mich hier. Und dann darf Six noch ein bisschen sagen, dass sie Sportveranstaltungen vermisst und immer für Balter ein Ticket mitgekauft hat. Aber im Grunde ist es alles so banal und dient, glaube ich, auch nur, um zu sagen, ja, war schön hier, aber lass mal irgendwie woanders miteinander reden, an einem anderen
also
fiktiven Ort.
Also auch das eigentlich eine Szene, die wir nicht gebraucht hätten, um ehrlich zu sein. Aber so haben wir das nochmal alles gesehen, schön, Punkt.
Ich glaube tatsächlich, die einzige Szene von diesen in Gänsefüßchen redundanten Szenen, die mit Sharon bei Dr. Cottle und die mit zwischen Hilo und Tyrell und so weiter und so fort oder mit Adama und Rosalind am Bett, ich glaube, die einzige Szene, wo ich wirklich auch das Gefühl habe, die bringen die beiden Figuren auch nicht weiter, ja. Weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen das Wegnehmen von Trisha Helfers schauspielerischer Leistung als Gina, also als Gefangener zu lohnen. Ich hätte mir jetzt gereicht, ehrlich gesagt, in dieser Folge sie nur als Gina zu sehen und nicht nochmal daran erinnert zu werden, dass sie auch diese sexy Nymphe ist, die da in Balters Kopf rumgeistert die ganze Zeit. Und wiederum, sie haben sie ja auch ausgezogen, ne, fast für die Szene. Und liegt die nicht dort in so einem. Doch, die liegt dort nur mit so ein bisschen Decke da.
Genau, wie immer, oder? Also, ich will nicht sagen, wie halbnackt wie immer. Also jetzt auch, ja, aber das stimmt schon. Tut sie regelt sich wieder ein bisschen.
Sie regelt sich wieder ein bisschen. Ah, nee, war gut.
Also ich bin jetzt sehr gespannt. The Conclusion wird dann die nächste Folge sein. Und wie gesagt, also ja, obwohl wir jetzt mehrfach gesagt haben, es waren Szenen drin, die in Anführungszeichen man eigentlich so nicht gebraucht hätte, war das aber auch die Stärke der Folge.
Ja, total,
weil
sie
natürlich einfach die Charaktere vorangetrieben hat. Also wir haben eine Charaktertiefe bekommen und Ausbau natürlich klar, weiter Erzählung der Handlung, die ja bisher aufgebaut worden ist auch. Aber irgendwie hat sie es trotzdem geschafft, obwohl actiontechnisch jetzt gar nicht so viel los war wie zum Beispiel in der letzten Folge, mich sehr, sehr gut zu unterhalten. Es war wieder so eine Folge, wo ich dann auch auf die Uhr guckte und dachte, oh, schon wieder vorbei.
Ja. Die war aber auch tatsächlich sehr kurz. Ja, stimmt, die Action war die so ein bisschen frontloaded, also wir hatten viel Action zu Beginn oder ein bisschen Action, also dieses ganze Rumtaktieren, Manövrieren, diese Psychospielchen da im All, da bei dem Viper-Staffeln, die sich da gegenseitig in die Augen blicken, ja. Das war ziemlich zu Beginn, aber danach auch keine nennenswerte Action, das stimmt. Und die ist auch tatsächlich recht kurz, ich glaube noch kürzer, weil eben aufgrund dieser Positionierung als erste Folge nach dem Mid-Season-Finale, also nach einem viermonatigen Break, ist auch dieses Previously On relativ lang. Das heißt, sie hatten, glaube ich, wirklich nur noch abzüglich Abspann, Vorspann und so weiter eine reine Netto-Spielzeit von 40 Minuten. Also die ist wirklich auch kurz, die Folge einfach.
43 Minuten waren es genau, weil ich nämlich noch drauf guckte und dachte, weil ich im Vergleich halt zu letzter Woche, also weil wir ja
die hatten ein langes Previously On, da wollte ich nur sagen. Also eben, weil es eben nach einer mehrmonatigen Pause war und die einfach, glaube ich, auch die Zuschauerschaft up to speed bringen mussten. Wir da. Wie das eben früher war im Fernsehen. Ja.
Cool, wunderbar. Ja. Dann war das die Folge, oder?
Dann war das die Folge,
genau. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges vergessen, ich glaube aber nicht.
Nein, diesmal nicht. Und wir müssen noch nicht darüber nachdenken, wie die nächste Folge heißt, denn die heißt einfach wie diese, bloß mit Teil 2. Also,
Teil 2,
ja. Jawohl. Die Auferstehung, Teil 2. Und zu der hören wir uns nächste Woche wieder. Ich danke dir, Brett-Marie.
Bis dann.
Bye-bye.
You have Pegasus, he has Galactica. Two heavily armed, very powerful warships. Now, I am sure that Pegasus would prevail in any fight.
I wouldn't count on that.
But certainly, there'd be heavy damage, and you take significant casualties. So you can go out there and fight it out with Galactica, or you can compromise. And those are the only two options on the table, period.